Es wäre ein sehr gutes Ergebnis, wenn die Fabrik den ArbeiterInnen gehören würde und auch Fridays for Future Eigentümer wäre.
Ja, Fridays for Future, also die Klimaaktivisten und die Beschäftigten dieser Fabrik, die wir uns heute anschauen, wollen die Produktionshallen übernehmen. Die Fabrik, die ist in Italien, die hat mal Autoteile produziert nahe Florenz, bis der britische Konzern GKN alle entlassen hat. Vor gut 2 Jahren war das. Das hat natürlich für Empörung gesorgt. Allerdings, die rund 400 Arbeiterinnen und Arbeiter, die wollten nicht gehen. Bis heute dauert ihre Besetzung an, aus der nun ein Modellprojekt werden soll für eine demokratische und grüne Industrie in Europa. So zumindest die Utopie, in die einige in der Region viel Hoffnung, Zeit und Geld investiert haben.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo, und ja, als mir Hend Hussein davon erzählt hat, da war ich sehr erstaunt, dass sowas überhaupt möglich ist und dass sowas möglich ist, also ein vom Anschein her eher linkes, grünes Projekt in einem derzeit eher rechts regierten Land. Darüber wollen wir nachher auch noch sprechen. Erstmal jetzt der Rundgang durch die Revoluzzer-Fabrik in der Toskana.
Wie ihr sehen könnt, befinden sich diese Maschinen seit dem 9. Juli 2021 an derselben Stelle. Es sieht aus wie in einem Horrorfilm, wenn alle in einer Nacht weg sind.
Darius Alviti ist Mitte 40. Seine Art zu sprechen zieht die ZuhörerInnen immer in ihrem Bann. Er führt durch riesige, hellgraue Fabrikhallen mit blauen Streifen in Cambi Bisenzio. Die Maschinen, an denen er entlangläuft, produzierten vor 2 Jahren noch Autoteile. Aber der britische Zulieferbetrieb GKN kündigte Salviti und den anderen 421 festangestellten ArbeiterInnen. Von einem Tag auf den anderen. Per E-Mail. Die ArbeiterInnen wollten aber nicht gehen. Sie starteten eine unbefristete Betriebsversammlung, die inzwischen die längste Fabrikbesetzung der italienischen Geschichte ist. Salviti zeigt die Schichtpläne. Über die letzten 2 Jahre ist der Kampf durch unterschiedliche Phasen gegangen. Anfangs wollten die ArbeiterInnen einfach ihren Job zurückhaben. Heute wollen sie, anstatt Autoteile zu produzieren, lieber Cargo-Bikes und Solaranlagen ohne Lithium herstellen.
We have been forced to become a little bit expert of everything.
Wir wurden gezwungen, ExpertInnen für alles zu sein. Solaranlagen, die psychische Gesundheit unserer Gemeinschaft, Banken, Interessen, Pressearbeit, Demonstrationen, Musik, Konzerte, Feste, Mittagessen, Abendessen, Industriepläne. Aber wir wollen nicht Experten für alles sein. Wir wollen unsere Arbeit machen.
We want to go back to be expert of our work, of our machineries, of what we do here.
Die ex-GKN-Beschäftigten funktionieren als Kollektiv, das aus mehreren Arbeitsgruppen besteht. Die Gruppen müssen sich koordinieren. Entscheidungen werden in einer Generalversammlung gemeinsam getroffen.
So it's a very articulated and complicated structure.
Das ist eine sehr komplexe und komplizierte Struktur, die auch für uns neu ist, die für alle ArbeiterInnen neu ist. Und darüber hinaus versuchen wir, all diese Entscheidungsprozesse mit Menschen zu treffen, die keinen Lohn haben, die sehr gestresst sind wegen ihrem täglichen Leben.
Seit November 2022 kriegen die ArbeiterInnen kein Gehalt mehr. Deswegen sind viele ausgestiegen. Heute sind es nur noch 200 ArbeiterInnen in der Fabrik. Manche können weitermachen, wenn ihr Partner arbeiten geht. Außerdem gibt es eine Finanzhelfergruppe, die durch Crowdfunding, Gemeinschaftskasse und Verkauf von T-Shirts den Lebensunterhalt mancher ArbeiterInnen, aber vor allem alle anderen Aktionen fördert. Der Kampf der ArbeiterInnen in Cambi Bisenzio hat nicht erst 2021 begonnen. Schon vor ihrer Entlassung waren sie mit vielen sozialen und Nachbarschaftsgruppen stark vernetzt. Durch ihre gewerkschaftliche Tradition in der 60er Jahre Arbeiterbewegung in Italien sind sie im ganzen Land bekannt.
All the people of the neighborhood of the surrounding area were shocked in the sense.
Alle Menschen in der Umgebung waren schockiert, als wir gekündigt wurden, in dem Sinne, dass sie sich dachten, wenn die Eigentümer so stark sind, uns so plötzlich anzugreifen, wenn sie in der Lage sind, GKN, eine Fabrik, die stark gewerkschaftlich organisiert ist, so zu schließen, das bedeutet, dass sie alle auch völlig verloren sind.
They can do this with a mail there, it means that we are completely lost, and so we have to.
Deshalb verspürten die Menschen den Drang, ein Gegengewicht zu schaffen.
Warum die Fabrik geschlossen wurde, hat wohl vor allem mit den Kosten zu tun. Heute befindet sich die ehemalige Produktion in Polen, wo die Arbeitslöhne weitaus geringer sind. Das italienische Fabrikgelände hätte viel Geld beim Verpachten oder Verkaufen bringen können. Die Autobahnanbindung ist nah. Es gibt ein großes Einkaufszentrum und Kino in der Nähe. Vieles wäre denkbar hier. Aber dann kam die Besetzung. Auch in italienischen Medien wird die Fabrik schnell zum Thema. Viele Geschäftsleute kritisieren die Besetzung, weil sie denken, dass die ArbeiterInnen es nicht alleine schaffen, die Fabrik zu leiten. Der Investmentfonds Melrose, der seit 2018 GKN in Cambio Vicenzio besitzt, sagte in einer Mitteilung, dass sie nicht bereit sind, die Entlassungen der GKN-MitarbeiterInnen rückgängig zu machen. Sie behaupten, dass sie einen Dialog mit den Beschäftigten gesucht haben. Doch dies war erfolglos. Mehr Auskünfte gibt das Unternehmen nicht. Am zweiten Jahrestag organisierten die BesetzerInnen im Sommer eine große Feier in der Fabrik. Mit dabei viele AktivistInnen, auch aus den 80er Jahren in Italien und aus dem Ausland, und Fridays for Future. Schon seit Ende 2021 organisierten die beiden Gruppen Demonstrationen mit über 40.000 Teilnehmenden.
Zum Beispiel haben die ehemaligen Fabrikbeschäftigten auch beim globalen Klimastreik 2022 protestiert. Und von dieser Demo sind dann am Folgetag einige mitgekommen zur großen Demonstration für die FabrikarbeiterInnen in Florenz, mit Menschen aus ganz Italien.
Sagt Giorgio De Girolamo, ein Sprecher für Fridays for Future Italien. Der Jurastudent ist 21. Trägt eine Brille und wirkt begeistert, wenn er über den Zusammenschluss der Klimabewegung mit dem Fabrikbeschäftigten spricht. Das könne ein Experiment für die ökologische Transformation sein.
Es wäre ein gutes praktisches Ergebnis dieser Konversion, eine Fabrik in Campi Bisenzio zu haben. Ein Beispiel, das zeigt, dass diese Alternative möglich ist. Dass es möglich ist, die Fabrik auf eine ökologische Art und Weise mit einer ökologischen Produktion zu reindustrialisieren.
Die verbliebenen 200 Ex-MitarbeiterInnen sehen die Widersprüche mit ihrer Tätigkeit als AutoproduzentInnen in der Klimakrise ein. Gleichzeitig glauben sie, dass es genau dort in der Fabrik Antworten für die Klimabewegung gibt.
Wir müssen aufhören zu sagen, dass wir zwei Kämpfe vereinen. Es ist ein einziger Kampf.
Dem stimmt auch der Fridays for Future Aktivist Giorgio De Girolamo zu. Er sieht die Klimaschutzbewegung als Teil der Kooperative, die das Ziel hat, die Fabrik unter eigener Verwaltung neu zu starten.
Es wäre ein sehr gutes Ergebnis, wenn die Fabrik den ArbeiterInnen gehören würde und auch Fridays for Future Eigentümer wäre. Nicht nur die Klimabewegung, sondern alle sozialen Bewegungen, die die Fabrik unterstützt haben. Sie könnten in dieses Projekt einbezogen werden.
Möglich macht den Neustart das Marcora-Gesetz. Das verabschiedete das italienische Parlament 1985. Es regelt das Vorkaufsrecht der Belegschaft nach Betriebsschließungen, so wie die Fortführung als Mitarbeitergenossenschaft. Unterstützung erhalten die FabrikbesitzerInnen auch aus dem benachbarten Florenz, wo viele ArbeiterInnen wohnen. Antonella Bundo ist hier Mitglied im Stadtrat. Dort leitet sie die linke Oppositionsgruppe Sinistra Progetto Comune. Sie half dabei, dass die Stadt Florenz, auch wenn sie formal gar nicht zuständig ist für die Fabrik, einen Solidaritätspakt mit den ArbeiterInnen unterzeichnete. Wobei nicht alle Fraktionen mitmachten.
Die meisten Leute, die die JKN-Arbeiterinnen und Arbeiter nicht unterstützen, denken, dass die links sind. Und ja, das sind sie auch, aber es gibt auch Beschäftigte, die vielleicht Meloni gewählt haben. In Campi, wo die Fabrik liegt, hat Meloni bei der letzten Wahl viele Stimmen bekommen. Aber wenn man für seine Rechte kämpfen muss, kann man sich in der rechten Politik nicht wiedererkennen. Das hat sich in unserem Stadtrat gezeigt. Die einzigen, die gegen den von uns vorgelegten Solidaritätspakt gestimmt haben, waren die Rechten.
Begleitet wird die historische Fabrikbesetzung auch von einer Forschungsgruppe. Sie besteht aus rund 50 AnwältInnen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen und Sozialforscherinnen. Zusammen mit den Ex-Angestellten entwarfen sie den Reindustrialisierungsplan, erklärt Francesca Gabrielini, auch Mitglied der Gruppe.
JKN workers always said, we don't want to create something exploiting other people.
Die JKN-ArbeiterInnen haben immer gesagt, dass sie nichts produzieren wollen, was andere Menschen in anderen Ländern ausbeutet. Das ist ein sehr einfacher und simpler Satz. Wir helfen ihnen, diese Überlegungen zu vertiefen und detaillierter zu gestalten, damit sie in den Medien oder am Verhandlungstisch leicht erklärt werden können. Wenn es zum Beispiel eine Gruppe gibt, die sich mit Extraktivismus in Südafrika beschäftigt, also dem Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen, fügen wir ihr Wissen hinzu, um den Diskurs zu vertiefen.
These competencies to the service of the of this more deepened discourse.
Francesca Gabrielini ist eine rhetorisch versierte Wissenschaftlerin. Sie forscht an der Universität Bologna zu Konversionsprozessen in Italien und Frankreich. So heißen diese Fabrikumwandlungen, für die es in Italien schon andere Beispiele gibt. Allerdings ist es das erste Mal, dass ein Großteil der ArbeiterInnen in die neue Kooperative investieren. Früher ging es meistens um kleinere Produktionen wie Wein. In Campi Bisenzio geht es um größere Maschinen, die klimafreundliche Produkte herstellen sollen. Dabei geht es ihnen nicht nur um die eigene Fabrik, sondern um ihre politischen Perspektiven auf Arbeit und ökologisch-soziale Gerechtigkeit.
It's incredible. From that point of view, it's incredible.
Das ist großartig, wenn man das so betrachtet. Aber die Gründung einer Kooperative an sich ist noch keine Revolution. Wir müssen uns dem Markt in einem kapitalistischen System stellen. Also müssen wir die Prozesse weiter auf eine sehr demokratische Art und Weise kontrollieren und weiterhin das Umfeld auffordern, sich am Kampf zu beteiligen.
Asking the territory to be embedded into the fight.
Damit der Reindustrialisierungsplan bald starten kann, sammeln die UnterstützerInnen zusammen mit den ArbeiterInnen nun erstmal 10 Millionen Euro als Startkapital. Gleichzeitig warten sie auf ihre Produktzertifizierung. Sie hoffen, die Maschinen für Lastenräder und Solarpaneele im Januar 2024 zu bestellen und die Produktion Ende 2024 aufzunehmen. Davor müssen die alten Maschinen raus.
We have to consider that the reindustrialization program is a very, very long program.
Man muss bedenken, dass das Reindustrialisierungsprogramm ein sehr, sehr langes Programm ist. Wenn es einem gelingt, ein Reindustrialisierungsprogramm in 6 Monaten durchzuführen, bedeutet das, dass man ein Wunder vollbracht hat. Also sind die nächsten 6 Monate von grundlegender Bedeutung, um die wirtschaftlichen Vereinbarungen mit Banken, öffentlichen Einrichtungen und dem Staat zu treffen, damit alles bereit ist.
Es wäre eine historische Leistung. Dem ist sich der ehemalige JKN-Mitarbeiter Dario Salviti bewusst. Wenn gelingt, was er und die anderen 400 ArbeiterInnen des Autozulieferers vor gut 2 Jahren begonnen haben. Aber für Euphorie sei es noch zu früh.
Es ist eine Mischung aus all diesen Gefühlen, die ein wenig widersprüchlich sind, sodass wir nicht sagen können, dass wir glücklich sind. Wir sind nicht glücklich. Und in gewisser Weise sind wir auch nicht stolz auf das, was wir tun, weil wir denken, dass es notwendig war, es zu tun. Trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir etwas anderes und Neues erlebt haben, dass wir in einem bestimmten Moment unseres Lebens etwas zu erzählen haben werden.
Erzählen können die Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter nach Florenz jetzt auf jeden Fall etwas, aber wird es langfristig auch erfolgreich sein? Da sind doch viele Fragezeichen. So ein eher linkes Projekt hat es bestimmt nicht einfach mit der aktuellen rechtsnationalen Regierung. Früher wäre das vielleicht anders gewesen. In Italien gab es ja vor 50 Jahren noch die stärkste kommunistische Partei in Westeuropa, wenn man sich Mitglieder- und Wählerstimmen anschaut. Fast 30% holte damals die kommunistische Partei in Italien. Aber nach dem Fall der Mauer brach die kommunistische Partei zusammen und es folgten sehr viele Umbenennungen, Abspaltungen, aus denen unter anderem die sozialdemokratische Partei PD, Partito Democratico, entstanden ist. Jetzt machen wir Schluss mit unserem kleinen Ausritt hier in die italienische Parteiengeschichte. Den brauchen wir allerdings, wenn wir jetzt sprechen mit Angelo Bolaffi. Er ist einer der renommiertesten Politikwissenschaftler in Italien. Er ist auch Germanist. Ich habe ihn in Rom erreicht.
Hallo, guten Tag.
Herr Bolaffi, was ist denn politisch gesehen noch die Linke in Italien?
Ja, genau das ist das Problem. Was ist die Linke? Die Schwäche der Linke kommt genau daraus, dass im Moment heftig gestritten wird, aber nicht nur in Italien, auch in Frankreich, auch sogar in Deutschland, um das Thema, was heißt Linke heute? Ist die Linke diese populistische Linksbewegung wie die Fünf-Sterne-Bewegung, Bewegung 5 Stelle oder die PD? Die beiden sind sozusagen verfeindet. Deshalb kann man sozusagen daraus nichts machen. Egal was Thema sei, Ukraine oder Israel oder Job Act oder Arbeitslosigkeit oder Migranten, beide Kräfte haben verschiedene Konzeptionen, Weltanschauungen, Theorien. Im Grunde genommen, die Distanz zwischen PD und Fünf-Sterne-Bewegung viel größer als die Distanz zum Beispiel zwischen der Linke, solange gibt es in Deutschland, und die SPD.
Okay.
Und das ist das Problem.
Dann sprechen wir mal über die PD, Partito Democratico, unter Matteo Renzi. Wir erinnern uns wahrscheinlich vor knapp 10 Jahren. Da war ja so ein Aufbruch zu spüren. Dann verlor Renzi eine Volksabstimmung über ein großes Reformpaket, musste dann gehen. Jetzt ist eine 37-jährige neue Vorsitzende da, Elly Schlein. Stellt sich die Partei jetzt wieder so auf, aus Ihrer Sicht, um eine stärkere Kraft zu werden als die 19% zuletzt?
Die junge Sekretärin von Partito Democratico tendiert im Moment, wie auch die Linke in USA oder in England oder in Frankreich, Richtung Anerkennung und Kampf gegen die Diskriminierung der Minderheit als Richtung sozusagen Aufhebung der sozialen Unterschiede. Oder beide gemeinsam im Moment funktionieren nicht. Daraus entsteht die Schwäche. Sie haben den Namen von Renzi genannt. Ne? Hm. Renzi war bis 2018 Chef einer Partei, die die Größe hatten über fast 30%. Aber Renzi hat das Schicksal erlebt, dass Tony Blair zum Beispiel mit der Labour Party oder Gerhard Schröder mit der SPD. Er war unheimlich kräftig, wollte viel reformieren, aber Teil der Linke meinte, er sei ein Verräter. Deshalb ist gescheitert und daraus ist die große Krise entstanden, die bis heute zur Regierung von Frau Meloni geführt hat.
Genau, das ist quasi die Schwäche dieser Renzi-Regierung, füttert eben die Nachfolger. Sie haben sie schon erwähnt, also Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia ist ihre Partei. Vorher war es dann Matteo Salvini von der Lega Nord, davor noch Berlusconi. Und alle haben irgendwie so eine ausländerfeindliche Rhetorik. Und auch für die, sag ich mal, ärmeren Menschen und Arbeiterinnen und Arbeiter haben die eigentlich wenig gemacht, sind trotzdem populär. Warum ist das so in Italien?
Ja, schauen Sie mal, in Italien waren die Rechten immer Mehrheit, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, unter verschiedenen Auslegungen sozusagen. Demokratie Christiana, solange die sogenannte Erste Republik funktionierte, und dann die große Krise Anfang 90er Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und das Phänomen Berlusconi entstanden ist. Man muss nicht vergessen, dass Berlusconi ist die erste rechte populistische Bewegung, die zur Macht gekommen ist in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann aber irgendwie konnte der Romano Prodi 1996 die Wahl gewinnen. Es war eine mittellinkse Regierung und die Linke, die äußerste Linke, hatte diese Regierung kaputt gemacht. Mit Bertinotti.
Die Linken machen sich also regelmäßig selbst kaputt von den 90ern bis heute, muss man sagen, höre ich da heraus. Aber ich habe ja auch die lange Tradition der Linken in Italien erwähnt, auch die antifaschistischen Bewegungen, die waren ja groß. Zumindest habe ich das so abgespeichert oder ist das falsch?
Nein, falsch habe ich nicht abgespeichert. Die Linke hatte die Hegemonie der Kultur gehabt, nicht der Politik. Die Linke hatte sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg mit berühmten Regisseuren, Schriftsteller, von Fellini bis Pasolini und Calvino, alle waren sozusagen linke, orientierte linke Intellektuellen. Aber im Lande, unter den einfachen Leuten, waren die Linke damals mit der KPI und der Sozialistischen Partei nicht Mehrheit. War eine große, kräftige Oppositionspartei.
Opposition damals wie heute für die linken Parteien Italiens. Und wie ist es, wenn Sie auf die nächsten Jahre schauen, in die Zukunft?
Die Linke hat vor sich eine lange, lange Durststrecke in Italien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten Jahren eine alternative Richtung Linke geben wird. Kann man vielleicht eine andere Regierungskrise erleben von der Regierung Meloni? Aber ob diese Krise eine progressive, linksorientierte Regierung entsteht, daraus habe ich Zweifel.
Warum glauben Sie nicht, dass die Themen eben auch das hergeben würden in Italien? Also es ist ja nicht so, dass in Italien jetzt die Wirtschaft extrem boomt und die Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, so stark zurückgegangen ist, sondern da liegen eigentlich viele Sachen auf dem Tisch, die angesprochen werden könnten von einer starken linken Regierung.
Ich habe extra den Namen von Gerhard Schröder genannt. Das Land braucht riesige, tiefgründige Reformen. Und diese Reformen schneiden ins Fleisch des Landes ein. Und auch die Linke hat Angst davor, weil auch die Linke hat verschiedene Konzeptionen, was Reformen heute sind. Frage Einwanderung zum Beispiel. Da entsteht ein ideologischer Kampf innerhalb der Linke. Und daraus kommt die Schwäche der Linke. Genau dasselbe für die, wie man kann die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Dieses Land Italien stagniert seit 30 Jahren. Man braucht eine grundsätzliche Wirtschaftsreform, Strukturreform, auch der Verwaltungsreform. Aber das sind wirklich schwierige Reformen, auch für die Linke. Und die Linke im Moment hat sozusagen nicht den Mut dazu. Würde sozusagen einen Basta-Kanzler brauchen, vielleicht. Renzi haben wir gehabt und Renzi ist gescheitert.
Angelo Bulaffi, Politikwissenschaftler in Italien, in Rom, haben wir ihn erreicht. Vielen Dank.
Danke, auf Wiederhören.
Und mehr zur aktuellen rechtsnationalen oder einige sagen auch postfaschistischen Regierung Italiens unter Giorgia Meloni finden Sie natürlich hier auch im Podcast der Weltzeit. Vor einigen Folgen hatten wir die Bilanz gezogen nach einem Jahr Meloni in Italien. Gern mal reinhören. Überschrift: Es hätte schlimmer kommen können. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn Sie mit uns bald wieder die Grenzen Deutschlands verlassen, um zu schauen, was außerhalb so los ist. Bis dahin.